Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam einem wissenschaftlichen Fachgebiet auf den Grund gehen. Wir schauen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in diesem Podcast genau auf die Finger, wollen von ihnen genau wissen, wie sie zu neuen Erkenntnissen kommen und was sich in ihren Fachthemen gerade Spannendes tut. Heute geht es um Kohle, Kröten, Schotter, Moneten und so weiter. Es geht also ums liebe Geld. Wir sprechen heute über die Finanzwelt und über Versicherungen. Unser Experte auf diesem Gebiet ist Michael Murk. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wer Michael Murk ist und was ihn dorthin gebracht hat, wo er heute ist, erfahren wir jetzt.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
Ich bin.
Mein Name ist Michael Murk. Bin Institutsleiter am Institut Bank- und Versicherungswirtschaft hier an der FH Joanneum. Darf hier zwei wunderbare Studiengänge leiten, einen Bachelorstudiengang und einen Masterstudiengang und darf auch noch ein wunderbares Team bei ihrer Forschung betreuen und ein wenig anleiten.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Die ist sehr lang und die ist auch sehr breit gefächert. Ich fange vielleicht historisch nicht ganz vorne an, sondern ganz hinten. Ich war vor meiner Zeit an der FH in Wien tätig für ein sogenanntes Fintech. Vielleicht werden wir uns über den Begriff auch noch unterhalten. Das ist ein Unternehmen, das das Thema Finanzen mit dem Thema Technik verbindet, war dort verantwortlich fürs Risikomanagement und für das Portfoliomanagement. Ein sogenanntes Startup. Ich glaube, das war sehr modern, war auch extrem lustig, dort zu arbeiten, hat riesig Spaß gemacht, ein sehr dynamisches Umfeld. Und umso schöner ist es jetzt, dass dieses Unternehmen ja auch publik geworden ist und jetzt sogar von einer großen Bank aufgekauft wurde, sozusagen, oder Teil aufgekauft wurde. Zuvor war ich an der Uni Graz tätig, am Institut für Finanzwirtschaft, war dort klassischer Universitätsassistent, habe dort dissertiert und habe zuvor eben eine studentische Karriere, wenn man so möchte, hinter mich gebracht, war an der Uni Graz, habe dort mein Masterstudium gemacht und das Schöne daran ist, ich darf jetzt den Studiengang leiten, den ich vorher selbst an der FH Joanneum besucht habe, nämlich habe berufsbegleitend Bank- und Versicherungswirtschaft studiert.
Mein Fachgebiet ist?
Die Finanzwirtschaft, vor allem internationale Finanzmärkte.
Das fasziniert mich in meiner Arbeit.
Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Zahlen, bin ein sehr analytischer Mensch und mir hat schon als Jugendlicher begeistert, wenn vor mir am Bildschirm Zahlen in grün und roter Farbe, lieber aber noch in grüner Farbe geflimmert haben, weil das ist immer sehr positiv.
Wir klären jetzt mal die Basics, weil es wahrscheinlich vielen wie mir geht, dass sie gar nicht so genau verstehen, wie jetzt der Finanzmarkt funktioniert. Also, wie funktionieren Banken?
Oh, das ist jetzt aber eine sehr, sehr, sehr breite Frage, aber ganz allgemein funktionieren sie so. Banken haben zwei Hauptfunktionen. Man kann das jetzt sehr technisch erklären mit Fristentransformation und Risikotransformation und so weiter. Was ich glaube, so technisch wollen wir es nicht machen. Banken nehmen Geld herein und verborgen dieses Geld wieder in Form von Krediten. Diejenigen, die Kredite bekommen, müssen Zinsen bezahlen. Im Moment sind das sehr wenig oder es ist ein sehr, sehr geringer Zinssatz oder sehr geringer Prozentsatz. Diejenigen, die Geld verborgen, also die das Geld auf die Bank legen, die bekommen dafür idealerweise einen Zinssatz, auch der ist im Moment sehr, sehr klein. Das ist dem geschuldet, dass ja eben die Wirtschaftslage so ist, wie sie eben ist und es eine Notenbank gibt, nämlich die Europäische Zentralbank, die Leitzinsen festlegt, die auch festlegt, wie viel Zinsen die Banken selbst bekommen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank veranlagen und dieser Zinssatz ist sogar negativ im Moment.
Frage 2, daran anschließend, wie funktioniert dann die Börse?
Auch wiederum eine sehr, sehr gute Frage, vielen Dank dafür und wiederum eine sehr, sehr breite Frage. Die Börse hat eine, auch technisch erklärt, eine Kapitalallokationsfunktion, nennt man das in der Finanzwirtschaft. Im Grunde genommen ist es aber ganz, ganz einfach. Sie an der Börse können Unternehmensanteile, einerseits Fremdkapitalanteile, andererseits auch Eigenkapitalanteile, das sind dann sogenannte Aktien, gehandelt werden. Man muss da zwei Basismärkte unterscheiden, den sogenannten Primärmarkt, das ist jener Markt, wenn ein Unternehmen das erste Mal was begibt auf einer Börse, und den Sekundärmarkt, das ist dann der weitere fortlaufende Handel. Und was man an der Börse handeln kann, ist nichts anderes, man handelt de facto einen Anteil am Unternehmen und was man dafür bekommt als Eigentümer einer Aktie beispielsweise, das ist dann die Dividende, das heißt man bekommt dann einen Teil des Gewinns. In Österreich ist der Kapitalmarkt gerade an der Börse eher unterausgeprägt, sage ich jetzt einmal, im internationalen Umfeld. In den USA ist es gang und gäbe, dass Personen in Aktien investieren. In Österreich ist man sehr risikoscheu, weil Aktienmärkte können steigen, sie können fallen. Und wir Österreicher haben offenbar sehr große Verlustängste. Deswegen haben wir zwei Dinge besonders gern. Eigentlich sind es drei Dinge. Das Sparbuch, der Bausparer und dann halt der Schnitzel. Ja, aber das ist weniger in der Finanzwirtschaft zuzuordnen.
Basics Frage 3, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich ein paar Euro auf der Seite habe, dieses Geld legal zu vermehren?
legal zu vermehren, ja, grundsätzlich kann man mal natürlich ins Casino gehen, auch das ist legal. Es kommt sehr stark aufs eigene Sicherheitsbedürfnis drauf an. Man kann das Geld auf ein Sparbuch legen beispielsweise. Beispielsweise, da ist der Zinssatz sehr, sehr gering aktuell. Wenn man ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte, dann kann man sich auf den Kapitalmarkt begeben. Dazwischen gibt es auch noch einiges. Es gibt da sowas wie einen Bausparer. Man kann das Ganze auch in eine Lebensversicherung investieren. Aber wenn man in Richtung Kapitalmarkt denkt, das heißt, man hat schon langfristigeren Anlagehorizont, würde man sagen, zumindest 5 Jahre, eher 10 Jahre und aufwärts, dann wird man entweder in Aktien investieren. Hat man allerdings das Problem, dass man sich selbst mit den Unternehmen auseinandersetzen muss. Das heißt, man muss auch wirklich Zeit investieren. Oder man gibt das Geld sogenannten Vermögensverwaltern, Fonds, die vorher deklarieren, wir veranlagen ihr Geld oder dein Geld so, wie wir es eben deklariert haben. Etwas risikoreicher, etwas risikoärmer. Vielleicht in eine gewisse Branche, vielleicht nachhaltig mit einem gewissen Zertifikat. Und diese Profis kümmern sich ganz einfach dann um die Veranlagung. Und am Ende des Tages schaut dann hoffentlich am Ende, was Positives dabei heraus. Garantie gibt es meistens keine.
Was sind denn die Themen, die die Finanzwelt momentan besonders beschäftigen?
Aktuell das größte Thema ist das negative Zinsumfeld. Das ist für alle ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es ist einerseits für die Bank natürlich ein schwieriges Thema, weil ja, es macht gewissermaßen das Geschäftsmodell, das jetzt über viele Jahrzehnte entstanden ist, sehr, sehr schwierig. Banken müssen sich neue Geschäftsmodelle auch überlegen. Und das macht vor allem für die Versicherungsbranche, die auch ein sehr, sehr wichtiger Player ist am Finanzmarkt, weil sie stellt vielen Unternehmungen viel Geld zur Verfügung. Das darf man auch nicht vergessen. Also Versicherung ist nicht nur dafür da, eben um Dinge zu versichern. Das Geld, das hereinkommt, wird auch veranlagt. Da werden beispielsweise Immobilien damit finanziert, Autobahnen finanziert und so weiter. Das ist doch eine sehr wichtige Funktion in einer Volkswirtschaft. Und Versicherungen geben aber in der klassischen Lebensversicherung beispielsweise ein Zinsversprechen. Es gibt sowas wie eine Garantie, einen Mindestzinssatz kann man so sagen eigentlich. Und wenn dieser Mindestzinssatz, den man garantiert, jetzt höher ist als das, was man sozusagen an Zinsen an den Kapitalmärkten erwirtschaften kann, dann ist das natürlich einigermaßen problematisch. Da muss man jetzt großer Mathematiker sein. Wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, dann wird es irgendwann schwierig.
Das heißt, nachdem es Themen gibt, die die Branche auch beschäftigen, die Finanzwelt ist nichts Statisches. Das verändert sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, oder?
Neben dem negativen Zinsumfeld und neben natürlich auch großen Ereignissen, wie es die Finanzkrise war, beispielsweise im Jahr 2007, 2008 oder die sogenannte Schuldenkrise, dann in den 10er Jahren etwas später, das sind natürlich Themen, die die Finanzwirtschaft beschäftigen, das sind aber auch Themen, mit denen man in der Finanzwirtschaft sehr gut umgehen kann, weil da sehr gut ausgebildete Menschen arbeiten, Risikomanager beispielsweise, die diese Themen sehr gut aufarbeiten. Vielleicht gibt es einmal die eine oder andere Fehleinschätzung natürlich, aber im Grunde genommen hat man das einigermaßen im Griff. Das negative Zinsumfeld geht ein bisschen auf die Substanz, weil es die klassischen Geschäftsmodelle ganz einfach ja, maßgeblich beeinflusst und es deswegen ein Umdenken braucht. Es müssen vielleicht auch neue Produkte kreiert werden. Aber ein Thema treibt natürlich die gesamte Finanzwirtschaft noch ganz besonders, das ist die Digitalisierung. Das negative Zinsumfeld ist eine Herausforderung. Das ist eher schwierig zu handeln, weil man es im Unternehmen selbst nicht wirklich beeinflussen kann. Digitalisierung kann aber eine große Herausforderung sein einerseits, aber auch eine sehr, sehr große Chance. Man kann Prozesse digitalisieren, um Kosten zu senken im Unternehmen, um wieder mehr an die Kunden möglicherweise weitergeben zu können. Man kann neue Angebote schaffen, zum Beispiel Online-Finanzberatung. Man kann Kommunikationswege öffnen, man kann viele Dinge viel, viel effizienter machen. Es gibt beispielsweise Unternehmen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mit tollen Produkten, die einen Vornamen tragen zum Beispiel und die dann tolle Serviceleistungen auch am Smartphone anbieten. Also das sind alles tolle Chancen, die sich aufgrund der Digitalisierung ergeben. Das ist natürlich auch ein sehr positiver Treiber, der uns sehr, sehr stark beschäftigt am Institut, weil das ist ein Thema, mit dem wir uns besonders auseinandersetzen.
Wir tauchen gleich nochmal weiter in das Thema Digitalisierung ein. Davor der Hinweis, Fremdwörter in diesem Podcast nur, wenn es unbedingt sein muss. Jedes Fachwort wollen wir euch aber gleich jetzt kurz erklären, bevor wir noch tiefer ins Gespräch eintauchen.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
Blockchain.
Blockchain ist eine Technologie, die es ermöglicht, Datenbanken dezentral zu verteilen und zu speichern und sie dadurch sehr fälschungssicher zu machen, weil alle Transaktionen, die im Rahmen dieser Blockchain stattfinden, aufgezeichnet werden und kryptografisch miteinander verbunden werden.
Marktkapitalisierung.
Ja, unter Marktkapitalisierung versteht man den Wert eines Unternehmens und ganz genau genommen den Eigenkapitalwert eines Unternehmens, also den unverschuldeten Teil, wenn man so möchte. Er berechnet sich ganz einfach. Bei börsennotierten Unternehmen, es sind die Aktienanzahl multipliziert mit dem aktuellen Börsenkurs.
Aktuare?
Aktuare sind Personen mit einer speziellen Ausbildung, natürlich mit der Aktuars-Ausbildung. Es sind fast immer Mathematiker, technische Mathematiker. Man kann beispielsweise an der TU Graz technische Mathematik mit Spezialisierung in Finanzmathematik studieren. Dann macht man noch eine spezielle Ausbildung zum Aktuar und hat dann in Versicherungen und in Versicherungsunternehmen die Aufgabe, Versicherungstarife so zu kalkulieren, dass sie einerseits günstig genug sind, dass sie am Markt angenommen werden, aber andererseits ja, auch dafür Sorge tragen, dass mit den Prämien, die eingenommen werden, auch wirklich alle Schäden bezahlt werden können.
Wir haben einige Produkte im Vorfeld schon genannt, die durch die Digitalisierung entstanden sind. Inwiefern verändert sich die Finanzwelt durch diese Digitalisierung noch?
Es gibt mehrere Bereiche, wie die Digitalisierung auf die Finanzwelt einwirkt. Das sind neben den Produkten an sich, jetzt im klassischen Bank- und Versicherungsbereich, neben neuen Dienstleistungsangeboten natürlich ein großes Schlagwort. Es gibt die Blockchain-Technologie und auf der Basis dieser Blockchain-Technologie ist etwas ganz Neues entstanden. Es sind sogenannte Kryptowährungen und jetzt gleich aber der Hinweis, es ist keine tatsächliche Währung, zumindest nicht in der Legaldefinition, wie man so schön sagt, also nicht in der Definition, wie man das gesetzlich sozusagen sehen würde. Ja, und ich glaube, diese sogenannten Kryptowährungen, die treiben aktuell sehr, sehr viele neue Geschäftsmodelle. Es entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, vor allem im internationalen Umfeld. Ich glaube, das Wort Bitcoin hat mittlerweile schon jeder gehört. Ja, es geistert auch eine andere Sache mittlerweile durch die Medien, nämlich dass Facebook eine neue Währung auf den Markt bringen möchte, den sogenannten Libra. Da gibt es jetzt die ersten Gegenstimmen. Ich glaube, Frankreich hat mittlerweile geäußert, sie sind dagegen, hat jetzt einen Schulterschluss mit Deutschland gemacht. Die sind mittlerweile auch einigermaßen dagegen, unter Anführungszeichen möchte man fast sagen, weil man weiß ja noch nicht genau, was Facebook wirklich vorhat. Und ich glaube, vorschnell Urteile zu machen, ist generell keine gute Idee. Aber natürlich, Währung ist was ganz Sensibles und was ganz was Wichtiges in einer Volkswirtschaft. Und wenn das eine private Institution wie Facebook macht, dann hat natürlich der Staat, der eine gewisse Kontrollfunktion haben sollte in unserer Gesellschaft vor allem, keinen Einfluss mehr drauf. Und das kann natürlich dann zu Problemen führen, die vielleicht aktuell noch gar nicht bewertbar sind und absehbar sind.
Jetzt beschäftigen sich Menschen in dieser Finanzbranche eben viel mit Zahlen. Und das ist eigentlich auch die Domäne, die Computer für sich durchaus beanspruchen können. Sind Jobs in diesem Sektor durch die Digitalisierung bedroht?
Jein. Es gibt, ich glaube, das betrifft jede Branche gleich wie die Finanzwelt. Durch die Digitalisierung, durch die Robotisierung, durch Automatisierung gibt es Jobs, die wegfallen. Und es gibt aber genauso viele Jobs aktuell, die wieder ja, neu entstehen. Ich kann vielleicht von mir selbst berichten, von meiner eigenen Karriere, was wir in meinem Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe, entwickelt haben, war ein sogenannter Robo-Advisor. Das heißt, ein Roboter, der Finanzberatung macht. Das hört sich alles wunderbar an und das ist natürlich deswegen viel automatisiert, aber es braucht trotzdem noch immer die Menschen, die das den Kundinnen und Kunden erklären, weil wer unterhaltet sich schon gern mit einem Roboter? Also ich sage es ganz ehrlich, ich mache das nicht gern. Aber ich finde es natürlich auch angenehm, wenn ich in mein Smartphone reinschauen kann und dort einmal nachschauen kann, wo steht mein Vermögen aktuell zum Beispiel oder wie ist gerade mein Kontostand und deswegen nicht in eine Bankfiliale gehen muss. Das ist eine tolle Serviceleistung, aber den Berater an sich, der das gut erklären kann, den wird es auch weiterhin ja, noch eine Zeit brauchen, würde ich jetzt mal sagen.
Neben diesem Beraten und Einordnen, was kann denn der Mensch noch besser als Maschinen in dieser Branche?
Menschen sind innovativ und das ist das Allerschönste. Das ist das, was wir auf der Hochschule ja so gern machen. Wir sind gerne innovativ, wir entwickeln gerne neue Dinge und dafür braucht es einen Menschen. Und Menschen sind empathisch. Also ob der Computer jemals empathisch sein wird und es wirklich einfühlsam sein kann, also wirklich in einer Situation einmal für einen anderen Menschen da sein kann. Und gerade in der Finanzwelt, das ist immer so technisch und man glaubt, da geht es nur um Zahlen. Natürlich nicht, es geht natürlich um Emotionen auch. Eigentlich geht sogar sehr stark um Emotionen. Es hat sich beispielsweise ein neuer Forschungszweig entwickelt, neu ist mittlerweile schon unter Anführungszeichen zu sehen, weil es ist schon der erste Nobelpreis vergeben worden dafür. Und wenn einmal ein Nobelpreis vergeben worden ist, dann heißt es, es ist eigentlich schon ein paar Jahre her, als die erste Idee aufgekommen ist. Es ist die sogenannte Behavioral Finance. Da geht es um Verhaltensökonomie. Da wird erforscht, wie sich Menschen auf Finanzmärkten verhalten und wie das eben auch die Finanzmärkte beeinflusst. Und da hat man als Computer natürlich einen gewissen Vorteil, weil man sich eben nicht beeinflussen lässt. Aber in Wahrheit geht es ja, diese Einfluss und Emotionen machen, und jetzt wird es fast ein bisschen pathetisch, das Leben ja so lebenswert, muss man ja fast sagen. Ne?
Was sind denn so die spannendsten Zukunftsprojekte, die uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen werden?
Aus meiner Sicht wird es in die Richtung Kryptowährung gehen im staatlichen Bereich. Also die Schwedische Reichsbank arbeitet schon sehr stark daran und da werden erste Pilotversuche gemacht. Also es geht sicher in digitales, Richtung digitales Geld, digitale Währung. Das ist ein Bereich, der uns sehr stark treiben wird. Es geht natürlich alles in Richtung Smartphone und man möchte seinen Berater am liebsten immer dabei haben und alle Informationen möchte man eigentlich parat haben, ja, wenn man sie eben braucht. Man möchte Google nicht nur für Informationen nutzen, sondern eben auch für seinen persönlichen, ja, Finanzbedarf, für seine persönlichen Finanzinformationen. Man wird vielleicht einen Assistenten mit dabei haben, der ihn immer berät. Ich glaube, das ist so, sind so die Themen, die uns aktuell am stärksten treiben.
Wir haben jetzt Kryptowährungen schon mehrmals angesprochen. Wie funktioniert denn eine solche Kryptowährung? Was ist der Vorteil auch gegenüber unserem Euro?
Die Funktionsweise ist je nach Kryptowährung eigentlich doch ein wenig unterschiedlich. Was dahinter steht, ist die Blockchain-Technologie und den Begriff kann man in zwei Teile teilen, nämlich in den Block. Also man kann ihn eigentlich ja vielleicht einen Würfel oder einen Quader oder was auch immer nennen und die Chain, also eine Kette. Und was das Ganze jetzt besonders macht, wenn jetzt eine Person A einer Person B etwas transferiert, dann wird das in einen Block geschrieben und dort aufgezeichnet und bei der nächsten Transaktion wird das dann in den nächsten Block geschrieben. Diese Blöcke hängen mittels ja, kryptografischer und jetzt Achtung, daher kommt auch der Name Verfahren zusammen und dadurch sind sie einigermaßen fälschungssicher und es ist eine Technologie, ja, die nicht bei einer Bank liegen muss zum Beispiel oder bei einem Unternehmen liegen muss, sondern es ist eben eine Technologie, die dezentral funktioniert. Das heißt, wir beide, wenn wir so eine Blockchain jetzt starten würden mit einer Kryptowährung, hätten immer beide die gleichen Informationen parat über alle möglichen Transaktionen. Das heißt, würde ich jetzt versuchen, etwas zu fälschen, hätten Sie jetzt nur immer alle Informationen da und könnten sagen, Moment, so war das aber nicht. Ja, also es ist eine sehr fälschungssichere Sache. Das ist einmal ein großer Vorteil und es ist eine rein digitale Währung. Es gibt de facto ja keine spezielle Regulierung dafür, muss man sagen. Es ist alles vieles aus meiner Sicht noch nicht genau definiert. Und dadurch ist es ganz einfach in der Online-Welt ja weltweit verwendbar aktuell. Und am Anfang ist man davon ausgegangen, dass es deswegen viel schneller geht, Geld von A nach B zu transferieren, egal ob das im gleichen Land ist oder nicht. Mittlerweile kommt man drauf, das geht alles nicht mehr ganz so schnell, weil es doch sehr viel Energie auch braucht und Energie auch kostet. Das ist, würde ich mal sagen, einer der größten Vorteile. Ein Vorteil, den die Kryptowährungsbefürworter auch noch sehen, vor allem wenn es jetzt um Bitcoins geht, die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt. Es sind 21 Millionen Stück verfügbar und niemals mehr. Es sind aktuell noch nicht einmal alle ausgegeben. Und nachdem diese Regel doch eine harte Regel ist, die greift, würde das bedeuten, dass es sowas wie Wertverlust, wie Kaufkraftverlust, also sprich die berühmte Inflation, bei Kryptowährungen, wenn sie so organisiert sind wie Bitcoins, eigentlich nicht gibt. Das ist jetzt ein Argument, das Kryptowährungsbefürworter, vor allem Bitcoin-Befürworter, immer wieder vorbringen. Der große Nachteil daran ist, es ist einfach unreguliert. Und man kann jetzt schon immer wieder sagen, ja, wir haben einen Gesetzgeber, der bringt ganz viele Regulatoren raus und es ist alles sehr kompliziert, aber man muss auch sagen, es hat auch alles was für sich und es ist schon für was gut. Weil am Ende des Tages, wenn wir arbeiten gehen und wenn wir Geld verdienen und uns das auf die Seite legen und Geld hat ja auch eine Speicherfunktion sozusagen, dann hätten wir gern in ein paar Jahren, wenn wir das Geld wieder abrufen wollen von der Bank oder wo auch immer her, dann möchten wir das auch wirklich haben. Die Banken sind reguliert, da gibt es auch sowas wie eine Einlagensicherung, da können wir uns heute sicher sein, wir kriegen das Geld nominell zumindest retour. Wie es real ausschaut, das hängt immer ein bisschen von der Inflation ab natürlich. Bei Kryptowährungen können wir uns da nicht ganz so sicher sein, weil da gibt es niemanden, der dafür bürgt und garantiert.
Inwieweit ist das System schon ausgereift und gibt es irgendwas, wo noch nachgeschärft werden muss?
Ja, das ist definitiv so. Wir haben jetzt die ersten Versionen von Kryptowährungen quasi hinter uns, muss man fast sagen. Wir sind jetzt, würde ich mal sagen, zwischen Version 2 und 3 vermutlich, wenn man das nummerieren wollen würde. Bitcoin war so die erste Version. Ethereum ist eine Kryptowährung, die auch sehr bekannt ist. Da gibt es schon eine andere Technologie dahinter. Jetzt kommt so ein bisschen die dritte Version. Am Anfang waren Kryptowährungen sehr offen, ja, also wirklich dezentral. Mittlerweile ist es so, dass sie so teiloffen sind, sage ich jetzt einmal. Also es tun sich verschiedene Unternehmen zusammen zu sogenannten Konsortien und bilden eben eine Kryptowährung und die geben dann gewisse Regeln vor. Das heißt, man kann zwei Stränge voneinander unterscheiden. Der eine ist der technologische Strang, der andere ist der sozusagen ja eher rechtliche Strang. Beim rechtlichen Strang stehen wir noch sehr am Anfang aus meiner Sicht, weil ich glaube, es ist noch zu unbedeutend, obwohl der Hype schon relativ groß war, dass sich Gesetzgeber vor allem auch auf internationaler Ebene gezwungen gesehen haben, da überhaupt Regulierungen zu schaffen, eigene Regulierungen zu schaffen. Auf technischer Ebene würde ich sagen, sind wir bald so weit, dass es möglich werden würde, wirklich eine weltweite Kryptowährung einzuführen. Also ich glaube, Facebook arbeitet dran. Und jetzt muss man doch sagen, allein, dass Facebook sagt, wir bringen das in einem Jahr heraus, das ist eigentlich ein unglaublich langer Zeitraum für ein digitales Unternehmen, ein dynamisches Unternehmen wie Facebook. Und da sieht man eigentlich schon, wie groß der Aufwand dahinter offenbar sein muss. Ich bin jetzt persönlich auch kein Techniker. Und wie viel Abklärungsbedarf es da gibt und vor allem ja, Performance Erhöhungsbedarf sozusagen es gibt, damit das eigentlich einigermaßen funktioniert. Wir haben jetzt, um das die Frage abschließend zu beantworten, den ersten Hype haben wir erlebt. Das war, kann man auch festmachen, so ein bisschen am Höchststand des Bitcoins. Dann hat es jetzt so die erste Frustphase gegeben, wo auch viele Menschen wieder Geld verloren haben. Also die Blase ist jetzt einmal geplatzt und es gibt ja diesen typischen Innovationszyklus. Zuerst kommt einmal der Hype, dann geht es wieder ein bisschen runter und dann kommt zur Stabilisationsphase und jetzt wird man sehen, was tatsächlich daraus wird. Die Technologie dahinter ist aber auf jeden Fall äußerst ja, wichtig für unsere Zukunft, glaube ich, und wird in unserer Zukunft eine große Rolle spielen.
Ich versuche es in ein praktisches Beispiel zu gießen. So wie ich das verstanden habe, wäre ein Bitcoin im Alltag tatsächlich sinnvoll oder eine Kryptowährung in irgendeiner Form, wenn ich zum Beispiel auf einem Kleinanzeigenportal im Internet etwas haben will und einen Austausch mache und erst in dem Moment, wo irgendjemand mir das übergibt, quasi dieses Produkt, wird irgendwie in die Blockchain markiert, okay, Übergabe ist passiert und in dem Moment löst auf der anderen Seite quasi das aus, jetzt kriegt er auch das Geld. Macht das Sinn?
Macht auf jeden Fall Sinn, das ist ein sogenannter Smart Contract, also wir sprechen da eher schon von der zweiten Generation Kryptowährungen auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Gibt es auch spannenderweise ein Grazer Unternehmen, das hat einen digitalen Ehevertrag entwickelt, basiert auch auf dieser Technologie, ist vielleicht ein ganz lustiges, spannendes Beispiel und es kommen jetzt viele neue Geschäftsmodelle auf Basis dieser Smart Contracts heraus, beispielsweise viele Plattformen versuchen gerade Geschäftsmodelle zu entwickeln, die in den im Bereich Immobilien gehen. Weil auch da geht es natürlich darum, Immobilien von A nach B sicher zu transferieren. Im Moment haben wir das Grundbuch, das macht alles ein bisschen träge, aber natürlich sehr sicher dafür. Wenn man das Ganze mit Tokens macht, wie man das ja in der Kryptowährungssprache nennt, würde das möglicherweise doch um einiges schneller gehen und vielleicht auch von den Transaktionskosten her etwas günstiger sein. Aber wunderbares Beispiel, ja, genau das trifft es.
Man hört im Zusammenhang mit Zukunft, Digitalisierung in der Finanzbranche auch immer wieder von diesen Begriffen, die wir auch kurz schon genannt haben, Fintech, Insurtech. Was ist das?
Es gibt eigentlich sogar noch viel mehr. Es gibt Regtechs und Proptechs und so weiter und so fort. Es ist eigentlich ja, eine Begrifflichkeit, die sich immer aus zwei Wörtern zusammensetzt. Fin steht für Finance, Insure steht für Insurance, Prop steht für Property, Reg steht für ja, entweder Regulatorik, meistens gibt auch so was wie Legal Techs, da geht es dann natürlich um anwaltliche Tätigkeiten meistens. Und das Technik steht im Endeffekt für ja, Softwarelösungen, muss man sagen. Und was diese Unternehmen machen, sie verbinden alte Geschäftswelt mit neuer Technologie. Das können ganz unterschiedliche Bereiche sein. Im Bereich der Fintechs können das Zahlungsdienste sein, es können reine Online-Banken sein. Robo-Advisor habe ich vorher schon erwähnt, also digitale und automatisierte Veranlagung könnte das sein. Da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Im Bereich der Insurtechs, da stehen wir noch eher am Anfang. Da geht es vor allem darum, wirklich Serviceleistungen für Kundinnen und Kunden zu bringen, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Der Versicherungsmarkt ist ja ein sehr träger Markt, ein sehr traditioneller Markt. Man kennt die klassische Lebensversicherung, man kennt die Autoversicherung. Und was die Insurtechs jetzt machen, sie kommen her und sagen eigentlich, mein Kunde, der hätte zwar gerne eine Unfallversicherung ab und zu einmal, aber er braucht sie eigentlich nicht das ganze Jahr. Jetzt gibt es beispielsweise Unternehmen, die machen Apps und wenn man diese App startet und man fährt gerade ein Skigebiet, sagt man, heute gehe ich Skifahren, das ist ja vielleicht doch gefährlich, da könnte mir was passieren. Ich schließe heute mal eine Unfallversicherung ab, drücke auf den Knopf und bin jetzt für die nächsten 24 Stunden unfallversichert. Total praktisch. Im Endeffekt natürlich ein bisschen teurer, ja, weil man ist nur für einen Tag versichert, aber es trifft genau den Bedarf der Kundinnen und Kunden. Ja, darum geht es im Endeffekt.
Gibt es Risiken, die durch diese Digitalisierung dieser Prozesse auch mit entstehen?
Eines der größten Risiken dabei ist es, dass man einen Prozess, der in der analogen Welt schon nicht gut funktioniert hat, automatisiert und digitalisiert, weil dann hat man diesen einen kleinen Fehler, den man vorher vielleicht durch menschliches Handeln immer ja, etwas überwinden hat können oder ausbessern hat können durch einen guten Mitarbeiter, durch eine gute Mitarbeiterin. Auf einmal hat man den automatisiert, dann passiert er die ganze Zeit. Das ist natürlich was, ja, etwas, was überhaupt nicht passieren darf. Deswegen ist Prozessmanagement aktuell ein ganz wichtiges Thema, vor allem Prozessmanagement im digitalen Bereich. Was natürlich auch noch mitspielt, ist, Und das habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt, dass dieses menschliche Handeln, die Sympathie, die Empathie, das Zwischenmenschliche ganz einfach ein bisschen verloren geht und man deswegen vielleicht auch diejenigen Personen als Kundinnen und Kunden verliert, denen das möglicherweise wichtig ist, weil man nur mehr auf die Online-Welt setzt. Ich glaube, es braucht eine gute Mischung. Digitalisierung ist wichtig. In der Online-Welt sich zurechtfinden ist ebenfalls wichtig, jetzt aus Sicht der Unternehmen. Aber man darf die Personen nicht vergessen, um die es eigentlich geht, nämlich die Menschen. Ja.
Funktioniert der Finanzmarkt eigentlich in unserer globalisierten Gesellschaft überall gleich oder ist das, was wir als den weltweiten Finanzmarkt unter Anführungszeichen verstehen, eher eine Geschichte, die nur so die reicheren Nationen betrifft?
Natürlich gibt es regionale Unterschiede, das ist keine Frage. Man spricht da vor allem, wenn's jetzt, wenn man das aus der Perspektive der Wissenschaft betrachtet, aus, von der Effizienz von Kapitalmärkten oder Finanzmärkten, da geht es vor allem um Preiseffizienz. Das heißt, die Preise, die man dort wahrnimmt, die Preise, zu denen man Güter handeln kann, also im Speziellen jetzt möglicherweise Aktien handeln kann oder Wertpapiere handeln kann, sind auf fairen Märkten, Entschuldigung, auf effizienten Märkten fair. Ja, das heißt, sie sind wirklich fair bepreist. Auf ineffizienten Märkten, da kann es möglicherweise sein, dass es hohe Transaktionskosten gibt, da kann es sein, dass der Handel einfach noch nicht sehr ausgeprägt ist, da kann einmal sein, dass es eine Gut 100 kostet und am nächsten Tag kostet es vielleicht 110. Und es gibt eigentlich keine wirklich gute Erklärung dafür. Das sind regionale Unterschiede, die man beobachtet. Was die Struktur betrifft, dass es eine, so etwas wie eine Börse gibt, eine Notenbank gibt, Ratingagenturen gibt, Banken gibt, Versicherungen gibt, das ist eigentlich ja in den Industriestaaten eigentlich völlig ident, muss man fast sagen. Da gibt es natürlich ein bisschen Unterschiede in der, wie das die Bevölkerung auch wahrnimmt, also die US-amerikanische Bevölkerung oder eher, muss man fast sagen, die angloamerikanische Bevölkerung ist eher kapitalmarktorientiert. Die kontinentaleuropäische Bevölkerung ist nicht ganz so kapitalmarktorientiert, da ist das Sicherheitsbedürfnis sehr groß. Asien entwickelt sich gerade in Richtung Kapitalmarkt sehr, sehr stark, vor allem in China natürlich. Und Afrika hat einen sehr hohen Aufholbedarf, muss man sagen. Da sind die Börsen und die Kapitalmärkte noch nicht so ausgeprägt, aber ich glaube, dann braucht es vorher auch noch was anderes, nämlich dass sich die Demokratie erst einmal wirklich gut ausprägen und entwickeln.
Ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, Ihr Institut arbeitet auch mit Hochschulen, ich glaube in Südostasien zusammen. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?
Ja, diese Zusammenarbeit entspringt einem unserer beiden Kernkompetenzen. Wir sind im Bereich natürlich, wir sind eine Hochschule im Bereich Financial Education sehr gut aufgestellt und arbeiten dann nicht nur jetzt mit unseren Studierenden zusammen, sondern auch in vielen verschiedenen Projekten. Wir haben beispielsweise Lehrpläne mitentwickelt für Schulen. Aktuell, lustigerweise, am heutigen Tag findet eine Konferenz statt, eine Abschlusskonferenz eines Projekts, bei dem wir ja Lehrpläne entwickelt haben und Schulungsmaterialien entwickelt haben für Trainerinnen und Trainer, die Personen unterstützen, die vielleicht im Leben eine zweite Chance brauchen, also Streetworker auf gut Deutsch. Und die helfen jetzt diesen Personen finanziell wieder ein bisschen besser auf die Beine zu kommen. Und das Projekt, das Sie angesprochen haben, mit Vietnam und Thailand ganz konkret, ist ein Projekt, das von der Europäischen Kommission gefördert wird. Wir bauen in diesen Ländern Kompetenzzentren aus. Und das ist das Wunderbare an der Fachhochschule Ioneum. Wir sind einfach so breit aufgestellt. Wir haben tolle Institute von Fahrzeugtechnik bis Luftfahrt, unter anderem auch Tourismus und Gesundheitsmanagement. Mit unseren Kollegen vom Institut für Gesundheitsmanagement und Tourismus machen wir dort Kompetenzzentrum für nachhaltigen Tourismus und dessen innovative Finanzierung. Der innovative Finanzierungspart ist sozusagen unserer. Wir bauen dort an 7 Universitäten in Thailand und in Vietnam eben diese Kompetenzzentren auf und in diesen Kompetenzzentren sind dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, die eben erstens einmal die Bevölkerung beraten im Bereich des nachhaltigen Tourismus, Forschungsprojekte starten im Bereich des nachhaltigen Tourismus, das heißt, sie schauen sich beispielsweise an, wie könnte man Tourismus ja umweltfreundlich organisieren, sozialverträglich organisieren und natürlich im Endeffekt dann nachhaltiger organisieren. Ja, und sie entwickeln dort neue Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieser Kompetenzzentren noch abgehalten werden.
Was ich auch gelesen habe, was Sie erforschen oder erforscht haben, wie sich bestimmte Ereignisse auf Finanzmärkte auswirken, wie Finanzmärkte reagieren. Was haben Sie da herausgefunden?
Ja, das ist eines meiner Lieblingsprojekte, muss ich natürlich sagen, weil es ist Teil meiner Dissertation gewesen. Es gibt auf Finanzmärkten sogenannte Analysten. Ja, die sind entweder vielleicht auch freiberuflich tätig, meistens sind sie in Banken tätig. Und diese Analysten analysieren Unternehmen. Ja, das heißt, sie schauen sich Unternehmen an, sprechen mit dem Management und unterhalten sich darüber, wie läuft das Geschäft gerade, schauen in die Auftragsbücher hinein. Sie schauen sich im Endeffekt an, wie es dem Unternehmen geht. Und nach diesen Gesprächen und nach diesen Analysen geben sie regelmäßige solche Analysten-Reports heraus. Und da gibt es dann sowas wie eine ja, Empfehlung für die Investorinnen und Investoren. Es gibt dann sowas wie einen Zielkurs, den sie herausgeben, zum Beispiel, sie sagen, für die Antritts AG, da sehen wir die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 60 stehen beispielsweise, und wir geben eine klare Kaufempfehlung. Und das steht dann in einem Analystenreport. Und jetzt kann es aber passieren, dass in einem halben Jahr der gleiche Analyst sagt, jetzt geben wir aber keine Kaufempfehlung mehr, jetzt geben wir nur eine Halteempfehlung oder sogar eine Verkaufsempfehlung. Und was ich mir im Rahmen dieser Arbeit angeschaut habe, oder eigentlich in mehreren Arbeiten angeschaut habe, was passiert auf Finanzmärkten, wenn so eine Empfehlung rauskommt? Wie reagieren die Investorinnen und Investoren überhaupt drauf? Das heißt, schauen Sie sich das überhaupt an? Berücksichtigen Sie das überhaupt? Und wenn Sie das tun, dann müsste man das auf den Finanzmärkten ja beobachten können. Wenn jetzt eine Person sagt, ein Analyst sagt, kaufen, und alle würden kaufen, dann müsste ja der Preis steigen. Und wenn er sagen würde, verkaufen, dann müsste der Preis eben dieser betroffenen Aktie natürlich wieder sinken. Ich habe mir dann angeschaut, ob es auch sowas gibt wie Insider-Informationen. Das heißt, wenn der Analyst am Mittwoch sagt, kaufen, gibt es dann vielleicht schon Personen, die am Montag oder Dienstag kaufen, weil sie eben aus irgendwelchen Gründen diese Information schon vorher bekommen haben. Das wäre natürlich ein bisschen problematisch. Da geht es in Richtung Effizienz von Finanzmärkten, da geht es um Finanzmarktintegrität, weil wir wollen natürlich allen Investorinnen und Investoren immer die gleichen Informationen zukommen lassen. Und immer angeschaut, ob es sowas wie Überreaktionen gibt auf dem Finanzmarkt. Das heißt, wenn der Analyst sagt, verkaufen, ob die Investoren dann zuerst alle verkaufen und einen Tag später kommen sie drauf, jetzt wirklich ganz salopp gesagt, ja, vielleicht war die Information doch nicht so gut und dann kaufen sie wieder zurück und der Kurs steigt dann wieder. Was ich dabei herausgefunden habe, jetzt auf diese Beispiele konkret besprechen zu können, es gibt tatsächlich teilweise sowas wie Insider-Information, vor allem, und das hat mich leider nicht ganz so positiv gestimmt, am österreichischen Markt. Es ist, das muss ich jetzt noch dazu sagen, keine Insider-Information im rechtlichen, gesetzlichen Sinne, weil das wäre dann natürlich strafbar. Da gibt es eine gesetzliche Bestimmung. Es ist aber eine Information, die irgendwo durchgesickert ist, so könnte man das bezeichnen. Und was das zweite Thema betrifft, die Überreaktion, da ist es tatsächlich so, dass man dieses menschliche Verhalten des Überreagierens, das kennt man vielleicht auch aus dem privaten Bereich, tatsächlich auch am Finanzmarkt ja, erkennbar und messbar ist. Und der große Abschluss dieses Studiums oder dieser Studie war ein internationaler Vergleich zwischen den USA, Deutschland, Italien und Österreich. Warum diese vier Länder? Da sind einfach unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen gegeben, was diese Analystenempfehlungen betrifft und wie die veröffentlicht werden dürfen. Und sie haben unterschiedliche Effizienzgrade, diese Märkte. Der amerikanische Markt wird als der effizienteste überhaupt der Welt betrachtet. Der deutsche ist ebenfalls sehr effizient und der österreichische ist aufgrund der Größe wird als nicht ganz so effizient, wie der amerikanische zumindest betrachtet, aber doch jetzt im weltweiten Vergleich doch effizient gesehen. Und ich habe mir dann angeschaut und habe ein Verfahren entwickelt, mit dem man die zeitliche Dimension messen kann. Das heißt, wenn eine Analystenempfehlung um 9.13 Uhr und 7 Sekunden herausgekommen ist, dann hat man mit diesem Verfahren messen können, wann der Finanzmarkt diese Information wahrgenommen hat, sie verarbeitet hat und wann man sie dann auch das erste Mal in den Preisen wiedersehen hat können. Und in den USA hat die Information ungefähr 9 Sekunden gebraucht, bis man sie im Finanzmarkt messen hat können. Also das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. In Deutschland war man im Bereich von einer Minute. In Italien war man im Bereich von ungefähr 3, 4, 5 Minuten. Das war ein bisschen unterschiedlich. Und in Österreich waren wir bei ungefähr 9 bis 10 Minuten. Man muss eigentlich sagen, hätte ich jetzt mit den 10 Minuten begonnen, hätte man wahrscheinlich gedacht, oh, 10 Minuten brauchen die. Das ist eigentlich eine ganz ansprechende Geschwindigkeit. Im digitalisierten Zeitalter, wo viele Investitionsentscheidungen aber vollautomatisiert stattfinden, ja, das sind halt dann doch die wenigen Sekunden dann doch die, die man als schnell bezeichnen würde. Was ganz interessant war, am amerikanischen und am italienischen Markt waren diese Preissprünge ganz enorm. Das heißt, es haben alle gleichzeitig reagiert. Ein Anzeichen dafür, dass alle Investorinnen oder die meisten Investorinnen und Investoren die Information gleichzeitig bekommen haben. In Österreich und Deutschland schaut die Regulatorik ein bisschen anders aus. Da ist sie nicht ganz so streng, was dieses Thema betrifft. Da ist es ein bisschen langsamer durch den Markt gesickert. Da hat es offenbar Kundinnen und Kunden gegeben von diesen Analysten, die eben die Information schnell bekommen, weil sie vielleicht dafür bezahlen. Das ist ja auch total in Ordnung. Und dann irgendwann ist es in der Zeitung gestanden oder auf einem Online-Portal und dann hat eben der Rest darauf reagiert.
Wie funktioniert denn Forschung auf diesem Gebiet? Wie komme ich zu solchen Erkenntnissen?
Wir sprechen jetzt ganz konkret von der empirischen Kapitalmarktforschung, so nennt man dieses Gebiet. Es gibt große Datenanbieter. Es gibt weltweit, die zwei größten sind Thomson Reuters und Bloomberg, und ich kann sie deshalb nennen, weil es tatsächlich fast nur diese beiden gibt, die wirklich relevant sind. Wir sind an der Fachhochschule Ioneum in der glücklichen Lage, eines dieser beiden Systeme zu haben. Diese Systeme sind unglaublich teuer. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das unseren Studierenden einerseits zur Verfügung stellen können, aber auch natürlich unseren Forscherinnen und Forschern. Und in diesen Systemen kann man eigentlich alle Finanzmarktdaten de facto abrufen. Man ruft sie also ab, man speichert sie sich ab, man programmiert Skripten in verschiedenen Softwareprogrammen und entwickelt dann möglicherweise Selbstverfahren, um gewisse Dinge herauszufinden, wie ich das eben vorhin beschrieben habe. Oder man nimmt bestehende Verfahren, die vielleicht ein anderer Forscher von einer Elite-Universität möglicherweise entwickelt hat, und wendet sie dann eben auf österreichische Daten beispielsweise an.
Was macht einen guten Forscher, eine gute Forscherin in diesem Finanzbereich aus?
Er kann auf jeden Fall oder sie kann auf jeden Fall sehr gut mit Zahlen erstens mal umgehen, mit großen Datenmengen umgehen, und eine Kompetenz, die immer wichtiger wird, es sind digitale Kompetenzen. Man muss eigentlich, wenn man mit dem empirischen Kapitalmarktforschung geht, auf jeden Fall programmieren können. Wir machen aber auch noch viele andere interessante Dinge. Es muss nicht unbedingt Kapitalmarktforschung sein. Wir gehen auch immer mehr in die Richtung Digitalisierung und vor allem menschliches Verhalten. Das ist was uns immer mehr interessiert. Deswegen haben wir jetzt eine neue Technologie am Institut angeschafft. Wir haben einen Eye-Tracker angeschafft, der ganz genau analysiert, wie die Pupillenbewegungen eines Menschen eben sind. Und wir analysieren damit aktuell Versicherungsunterlagen, Bankunterlagen und schauen uns eigentlich an, was wird die Bank ganz gern kommunizieren oder was wird die Versicherung gerne kommunizieren und was kommt tatsächlich bei der Kunde, beim Kunden an, schaut sie vielleicht an gewisse Textstelle überhaupt nicht an. Aber genau da steht die relevante Information, die eigentlich so wichtig wäre für die Bank, sie zu übermitteln beispielsweise. Ja, es war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber in die Richtung geht es aktuell. Und man kann wunderbar wahrnehmen, was lesen Personen, was nehmen sie wahr, was versuchen sie gerade zu bearbeiten, wie viel Zeit verbringen sie beispielsweise im Text, oder sind es vielleicht doch die meiste Zeit doch nur am Foto mit dem schönen Mann, mit der schönen Frau und mit dem Kind daneben irgendwo drauf fixiert.
Mhm. Den Bereich der Versicherungen haben wir bis jetzt immer nur so angeschnitten. Mhm. Welche Veränderungen passieren denn auf diesem Markt?
Ja, auch da geht es in Richtung Digitalisierung immer stärker. Das ist das größte Thema aktuell, vor allem interne Prozessdigitalisierungen. Das ist was die Versicherungen aktuell sehr treibt. Aber dadurch, dass Digitalisierung eines ermöglicht, nämlich dass vor allem junge Menschen Geschäftsmodelle entwickeln können, wenn sie digitale Kompetenzen haben, ergeben sich auch viele neue Geschäftsmodelle und viele neue Unternehmen. Also ich kann da ein paar Unternehmen vor allem aus dem deutschen Bereich vielleicht anführen. Da habe ich ein Beispiel schon gebracht mit dieser Unfallversicherung, die jeden Tag abschließbar ist. Da gibt es aber auch Versicherungen, man sagt, morgen gehe ich wakeboarden. Am Schwarzelsee beispielsweise, dafür brauche ich Versicherung, und jetzt gibt es dort eine eigene Wakeboard-Versicherung. Das sind jetzt Unternehmen, die sind selbst keine Versicherer. Die brauchen die alte, traditionelle, große Versicherungsindustrie hinter sich mit dem vielen Kapital, die diese Risiken dann auch decken können. Aber es tun sich ganz viele Kooperationen auf zwischen diesen jungen Insurtech-Unternehmen und den großen Versicherern, um neue Produkte zu kreieren, um neue Kooperationen zu kreieren. Und es ist erst vor kurzem eine Statistik herausgekommen, dass gerade im Fintech, Insurtech-Bereich Österreich, was die Anzahl der Kooperationen betrifft, eigentlich ganz weit vorne ist, nämlich sogar europaweit.
Ein, vermute ich, spannendes Thema für Versicherungen, und zwar im negativen Bereich, sind so zunehmende Wetterextreme und die ganzen Schäden, die dadurch entstehen. Wie geht die Versicherungsbranche mit dem Thema um?
Da muss man zwei Bereiche, glaube ich, voneinander trennen. Das eine ist, wenn man so möchte, die Modellierung oder das Forecasting, also das Vorhersehen dieser Ereignisse. Da hat man den großen Vorteil, dass es einen Berufsstand gibt in den Versicherungsunternehmen, der mathematisch sehr gut ist, nämlich die sogenannten Aktuare. Die entwickeln diese Modelle und die können diese Vorhersagen eigentlich ganz gut treffen. Ich glaube, diese extremen Ereignisse sind für die Versicherungsbranche eigentlich keine große Problematik. Natürlich, wenn sie jetzt eine gewisse Überhand nehmen würden, dann könnte das irgendwann problematisch werden. Aber wir haben jetzt vor kurzem erst eine Forschungsarbeit veröffentlicht, kann man so sagen, indem wir extreme Ereignisse wie Hurricanes, Fukushima, das Erdbeben analysiert haben. Und wir haben uns angeschaut, wie sich das auf die Marktkapitalisierung der Versicherungen ausgewirkt hat. Marktkapitalisierung heißt, wie hat sich es auf den Wert der Unternehmen ausgewirkt. Ja? Weil eigentlich müsste es so sein, wenn jetzt ein Schaden der Versicherung sehr trifft, unerwartet trifft, kostet die Versicherung viel Geld. Eigentlich müsste dann somit der Wert des Unternehmens sinken. Und was wir festgestellt haben, dass das die Unternehmen eigentlich fast überhaupt nicht an Wert in der Werthaltigkeit betroffen hat. Das heißt, die Versicherungsunternehmen haben dafür sehr gut vorgesorgt. Was ich damit sagen möchte ist, Versicherungsunternehmen müssen oft große Schäden bezahlen, aber die Forschung und Wissenschaft, die sich dann in den letzten Hunderten von Jahren, muss man auch mittlerweile sagen, entwickelt hat, die ist mittlerweile so gut, dass ja, die Kalkulationen, die da dahinter stehen, so gut sind, dass es die Versicherungswirtschaft eigentlich nicht wirklich trifft, wenn solche Ereignisse eintreten.
Warum Wissenschaft auf diesem Gebiet des Finanzmarkts wichtig ist, wir fassen sie jetzt nochmal kompakt zusammen.
Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
Ganz generell gesprochen, Forschung ist in allen Bereichen wichtig. Und Forschung im Finanzbereich ist insofern was ganz Besonderes, weil es bis dato eigentlich ganz schwer angreifbar war. Weil Finanzwirtschaft ist ja der Betriebswirtschaft irgendwo entsprungen oder der Volkswirtschaft entsprungen, also sogenannte Bücherwissenschaften. Und man stellt sich den Forscher dann vielleicht so vor, als würde er in die Bibliothek gehen und sich dann Bücher durchlesen, andere Forschungsarbeiten durchlesen, eigentlich immer nur Papierkram. Und das Wunderbare daran ist, das entwickelt sich jetzt doch in eine andere Richtung oder teilweise in eine andere Richtung. Es geht immer mehr in Richtung Experimente, tatsächlich mit Menschen, um zu schauen, wie verhalten sie sich. Es geht immer mehr in Digitalisierung. Und man braucht die Forschung dann doch erstens einmal, um die Geschäftsmodelle zukunftsfit zu machen, um sie robust zu machen, weil wir wollen ja nicht, dass eine Bank, eine Versicherung irgendwie Schaden leidet, wenn einmal irgendein Ereignis kommt, das vielleicht unerwartet ist. Wir wollen dafür vorhergesagt haben. Und wir wollen Finanzmärkte haben, die integer sind, die stabil sind, weil am Ende des Tages, wenn wir Menschen uns was auf die Seiten legen, dann hätten wir ganz gern, dass wir das, wenn wir das später brauchen, tatsächlich zur Verfügung haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Das war unser Finanzwelt-Crashkurs. Danke für alle Infos und Einblicke an Michael Murg.
Sehr gerne.
Auch diesmal gilt natürlich, abonniert unseren Podcast gerne, empfehlt ihn weiter und bis zur nächsten Folge heißt es weiterhin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.